Weltmarkt, der Podcast der deutschen Außenwirtschaft. Nachhaltigkeit. Einige Unternehmen setzen sich schon lange damit auseinander, andere möchten dies intensiver tun, viele müssen es. Und das nicht nur wegen des deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes. Auch die EU erarbeitet Richtlinien und Gesetze zu allen Aspekten der Nachhaltigkeit. Doch was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff nachhaltig? Es geht ganz zentral um Umwelt- und Klimaschutz, aber nicht nur. Nachhaltig wirtschaften heißt auch, sich mit den sozialen und arbeitsrechtlichen Folgen des eigenen Handels auseinanderzusetzen. Vor allem im Auslandsgeschäft gibt es da viele Fallstricke. Wie wird in dem jeweiligen Land produziert? Werden die Arbeiter fair bezahlt? Wie sind die Arbeitsbedingungen? Hubertus Heil erklärt 2021 nach dem Beschluss das Gesetz.
Das deutsche Lieferkettengesetz regelt ganz konkrete Dinge. Erstmals müssen Unternehmen in Deutschland in ihrer gesamten Lieferkette untersuchen, ob es bei ihrer Produktion zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Es reicht künftig nicht mehr aus, nur die eigenen Werkstore im Blick zu haben. Sie müssen auch die Zulieferer in den Blick nehmen. Hier haben wir vereinbart, dass es ein gestuftes Verfahren gibt. Die höchsten Sorgfaltspflichten gelten für den eigenen Geschäftsbereich eines Unternehmens. Die zweite Stufe gilt für die direkten Zulieferer, mit denen man Vertragsbeziehungen hat. Und andersbezogen, also das heißt, wenn ein Unternehmen Kenntnis von Menschenrechtsverletzungen, möglichen Menschenrechtsverletzungen in der Lieferkette dahinter hat, also bei mittelbaren Zulieferern, gilt auch eine Sorgfaltspflicht und die Notwendigkeit, sich um das Thema zu kümmern.
In dieser Folge widmen wir uns daher dem Thema Nachhaltigkeit im Auslandsgeschäft. Was machen die Unternehmen schon? Welche Anforderungen kommen auf sie zu? Und wie werden die Firmen dabei unterstützt, diese Anforderungen umzusetzen? Uwe Fitschen vom Exportkreditversicherer Euler Hermes bzw. Allianz Trade schätzt zudem ein, wie nachhaltig die deutschen Exporte im internationalen Vergleich sind.
Ich glaube schon, dass es immer noch so ist, dass deutsche Exporte, also vielfach zumindest, nach wie vor sehr hohen technischen Anforderungen genügen und daher auch in Bezug auf Umwelt-, Sozial-, Menschenrechtsaspekte, also die reinen Exporte, schon zu den Top-Performern weltweit gehören.
Bevor wir die Experten zu Wort kommen lassen, noch eine Empfehlung zum Nachhaltigkeitsaspekt Klimaschutz. In den Shownotes dieser Folge finden Sie den Link zum Klimaschutzatlas. Die Gemeinschaftspublikation von Germany Trade and Invest und der Deutschen Industrie- und Handelskammer gibt einen globalen Überblick zum Thema Klimaschutz. Leser erfahren, welche Ziele sich die Regierungen weltweit setzen und wo Produkte und Dienstleistungen deutscher Unternehmen für den Klimaschutz gefragt sind. Zu Beginn spreche ich mit Jan Lorch von VD. Das Unternehmen ist in Sachen Nachhaltigkeit ein Pionier. Herr Lorch gibt uns einen Einblick, wie VD daran arbeitet, die weltweiten Lieferketten fair und ökologisch zu gestalten. Hallo Herr Lorch, wenn Sie uns kurz sagen mögen, was sind Ihre Aufgaben und wer genau ist VD?
Ich bin seit über 25 Jahren bei VD und bin da verantwortlich für die Themen Nachhaltigkeit, Logistik und Vertrieb. VD ist ein Familienunternehmen, das besteht nächstes Jahr dann 50 Jahre in der Nähe des Bodensees und die Gründung war 1974 durch den Albrecht von Dewitz und jetzt seit 12 Jahren ist es in zweiter Generation, wird es geführt von seiner Tochter Antje von Dewitz. Was machen wir? Wir stellen alle Arten von Outdoor-Produkten her, das heißt Bekleidung, Schuhe, Schlafsäcke, Zelte, Rucksäcke, Accessoires und vertreiben diese in rund 45 Ländern. Schwerpunkt des Vertriebs ist Europa.
VD wirbt ja mit Nachhaltigkeit. Was genau bedeutet das Thema für Sie?
Beim Thema Nachhaltigkeit fällt mir einfach ein, diese Verbindung von Wirtschaften mit sozialen und ökologischen Aspekten. Dann die Integration des Themas in alle Unternehmensbereiche und dann als drittes würde ich sagen eine transparente Kommunikation auf Basis von internationalen Reporting-Standards.
Und wie werden diese Aspekte bei VD konkret umgesetzt? Wo liegen da die Zuständigkeiten?
Für uns ist ganz wichtig, dass Nachhaltigkeit in allen Unternehmensbereichen seinen Platz hat. Und nicht in einer separaten Abteilung. Deswegen haben wir schon vor 13 Jahren ein Nachhaltigkeitsteam gegründet, umbenannt dann nach ein paar Jahren in CSR-Team, Corporate Social Responsibility Team. Und das besteht aus Mitgliederinnen von allen Unternehmensbereichen. Also sei es die Produktion, sei es der Vertrieb, Marketing, Qualität etc. etc. Und so haben wir es geschafft, glaube ich, sehr schön, das Thema Nachhaltigkeit in seiner ganzen Breite im Unternehmen zu verankern. Finde ich eine wesentliche Grundlage dafür, dass es voll integriert ist.
Man hört hier neben CSR von so vielen verschiedenen Abkürzungen. Welche gibt es noch und welche davon spielen bei Ihnen überhaupt eine Rolle?
Also wenn ich jetzt auf Reporting-Standards eingehe, gibt es natürlich eine zentrale Abkürzung, die heißt GRI bisher, Global Reporting Initiative. Das ist ein international anerkannter Reporting-Standard, der, sage ich mal, weltweit und branchenübergreifend für eine gewisse Vergleichbarkeit steht. Was wir zusätzlich noch haben, ist, wir reporten nach deutschem Nachhaltigkeitskodex, also Entsprechenserklärung. Das ist so praktisch eine abgespeckte Version des GRI mit weniger Indikatoren, sage ich mal, der in Deutschland Anwendung findet seit gut 10 Jahren. Was wir dann machen, ist, wir berichten auch nach GWÖ, nach der Gemeinwohlökonomie, und haben da verschiedentlich schon sogenannte Gemeinwohlbilanzen praktisch erstellt. Das ist, sage ich mal, ein anderer Reporting-Standard, der sich darin unterscheidet, dass normative Vorgaben gemacht werden. Also, dass gesagt wird, dieses und jenes ist gut und wie weit seid ihr da bei diesem Faktor, um es jetzt mal ganz einfach zu sagen. Und wir bereiten uns natürlich vor auf europäische Richtlinien zum Reporting, die ja dann in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich die Reporting-Standards sein werden, die in Europa allgemein dann erfüllt werden müssen.
Müssen alle Unternehmen diese Reporting-Standards einhalten?
Also die Sachen, die ich jetzt genannt habe, sind freiwillig. Ab nächstem Jahr, spätestens übernächstem Jahr, sind dann die europäischen Nachhaltigkeits-Reporting-Standards verpflichtend. Die Verpflichtung ist abgestuft, auch ein bisschen nach Unternehmensgröße. Die größeren Unternehmen zuerst und dann geht es runter, dass auch kleinere Unternehmen das erfüllen müssen. Und für uns tritt diese Erfüllungspflicht, ich glaube, jetzt erst mal 2025 in Kraft. Wir wollen aber schon nächstes Jahr sehr stark angelehnt an die European Reporting Directive praktisch berichten.
Sind Sie damit ein Außenseiter in Ihrer Branche? Also machen Sie quasi mehr im Moment als andere?
Wenn man jetzt die Branche definiert als Outdoor-Sportbranche und nicht die generelle Sportbranche, dann sind wir sicher ein Vorreiter, aber bei weitem nicht mehr der Einzige, sondern es gibt viele andere Marktteilnehmer, die auch sich der Nachhaltigkeit verschrieben haben und diverse Dinge tun, um als Unternehmen nachhaltig zu sein. Was das Reporting anbelangt und das, was ich gesagt habe, diese Reporting-Erfüllung ab nächstem Jahr, da sind wir dann sicher wieder ein Vorreiter. Soweit ich weiß, macht das bisher dann noch keiner und wir sind da wieder die Ersten, die das tun.
Was würden Sie denn sagen, was VD im Bereich Nachhaltigkeit gegenüber anderen besonders auszeichnet?
Ja, eben diese Ganzheitlichkeit, diese volle Integration, die wir einfach durch die Organisationsstruktur bewerkstelligen und die konsequente Verfolgung von Nachhaltigkeitszielen in allen Unternehmensbereichen. Also sei es jetzt in der Lieferkette, sei es in der Kommunikation, sei es im Vertrieb, sei es am Standort, also wirklich in allen Bereichen. Also diese Konsequentheit und Ganzheitlichkeit, ich glaube, die zeichnet uns sehr stark aus und macht uns, sei immer, fast einzigartig.
Können Sie uns denn mal ein Beispiel nennen für Ihre hohen Standards?
Also fällt mir jetzt ein, weil es ja auch ein heißes Thema ist, gerade in letzter Zeit, PFAS-Verbot, also diese Chlorverbindungen, auch ewige Chemikalien genannt, die sich anreichern und für die es bis heute noch kein Verbot gibt der Anwendung. Das wird ja jetzt eben diskutiert, das soll ja dann kommen. Und wir haben schon seit vielen Jahren eigentlich einen Verzicht, einen freiwilligen Verzicht auf diese Stoffe deklariert und haben das damals auch vor bald 10 Jahren oder jetzt sind es 10 Jahre, haben ein entsprechendes Commitment, sogenanntes Detox-Commitment mit Greenpeace unterschrieben und uns freiwillig dazu verpflichtet, auf diese Stoffe zu verzichten und haben dann sukzessive diese Stoffe aus unserer Lieferkette verbannt, obwohl wir es, wie gesagt, gesetzlich gar nicht müssten und es uns die Arbeit erschwert natürlich.
Wofür sind denn PFAS überhaupt wichtig?
Die Stoffe sind Chlorverbindungen, die man dazu braucht, dass zum Beispiel Jacken diesen Abperleffekt haben, den wir alle kennen, also schön dicht sind und das auch darstellen durch diesen Abperleffekt, aber leider eben wird der erzeugt durch das Ausbringen von so, man kann sich das vorstellen, wie so eine Flüssigkeit von so einer Beschichtung, eine ganz dünne Flüssigkeit, die eben auf dieser PFAS-Chemikalientechnologie beruht. Das ist natürlich ein wesentlicher Funktionsinhalt, ist ja klar. Bei Outdoor denkt man sofort an Wasserdichtigkeit und die muss man natürlich anders auch gewährleisten. Deswegen ist es jetzt kein Randthema.
Und lohnt sich der ganze Aufwand für Sie?
Es lohnt sich für uns auf jeden Fall, weil A, wie gesagt, ist es für uns Selbstverständlichkeit, dass wir wissen, was in der Lieferkette passiert. Es ist auch eine Art von Risikomanagement. Ich meine, wir sind eine deutsche Marke mit einem hohen Anspruch und einem hohen Markenattraktivität und deswegen müssen wir auch dafür sorgen, dass die Marke, sage ich mal, aus Risikogesichtspunkten unbeschadet bleibt. Und das geht nur, wenn ich weiß, was in meiner Lieferkette, was da passiert, wie die Leute behandelt werden, wie die bezahlt werden und so weiter.
Hilft Ihnen dieses Risikomanagement auch bei Banken, wenn Sie beispielsweise dort Finanzierungen anfragen?
Ja, auf jeden Fall. Vor 10 Jahren war es ein Nachteil, weil da haben die Banken gesagt, macht dann alles nur teurer und komplizierter, warum macht ihr sowas? Und in irgendwelchen Kennzahlen können wir es nicht abbilden. Also und Risikomanagement, naja, okay, so. Aber mittlerweile achten die Banken ganz stark drauf und ist auch Teil des Risikomanagement-Portfolios, auf das sie Wert legen, also Reputationsrisiken minimieren, die ja wirklich für eine Marke extrem schädlich sein können. Und da die Banken ja selber reporten müssen, dann nach Nachhaltigkeitskriterien ist das Bewusstsein, hat sich komplett gedreht. Also ja, die achten da drauf, auf jeden Fall. Das ist ein Vorteil für uns, dass wir da so viel Erfahrung haben schon.
Was würden Sie denn Unternehmen raten, die sich irgendwo von den ganzen Anforderungen überfordert fühlen und gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen?
Grundsätzlich würde ich mal raten, eine Verantwortlichkeit zu generieren im Unternehmen, die zumindest ganz oben dann auch aufgehängt ist, genau, die Person und eine Struktur zu schaffen, die praktisch integriert ist ins Unternehmen. Das würde ich mal als Voraussetzung ansehen. Und da kommt es natürlich darauf an, welche Person ich da habe. Hat die Know-how? Wo kommt die her? Kann die das selber aufbauen? Ansonsten gibt es auch zum Beispiel die Möglichkeit, über Verbände sich helfen zu lassen oder Kontakte zu knüpfen, um dann in so ein Thema einzusteigen. Ich meine, wir werden selber ganz stark immer gefragt seit Jahren und haben deshalb vor 2 Jahren eine Academy gegründet, wo wir dann praktisch das Know-how, das wir gesammelt haben auf dem langen Weg, den wir jetzt auch schon gehen, in Sachen Nachhaltigkeit weitergeben. Aber es gibt auch andere natürlich und die Verbände, jetzt auch in Deutschland, der BSI, Bundesverband für Sportartikelindustrie, bietet dann auch zum Beispiel solche Hilfestellungen an, damit man mal sieht, wie geht man es an. Das kann ich eigentlich nur empfehlen.
Das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz wird ja teilweise scharf von der Wirtschaft kritisiert. Wie sieht VD das?
Also die haben recht damit, dass es ein Aufwand ist und dass es Geld kostet und Ressourcen und Management Attention. Das ist so, ja. Das kann man nicht bestreiten. Also ich brauche auch ein Qualitätsmanagement in einem Unternehmen, damit meine Produkte, sage ich mal, die Performance abliefern, die Kundin von mir erwartet. Und genauso ist es in gewisser Weise für eine Nachhaltigkeitsperformance, die meine Produkte oder mein Unternehmen abliefern müssen. Und es ist eigentlich nicht zu verstehen, warum da das eine selbstverständlich ist. Also Qualität, sagt jeder, ja klar. Also gerade ein deutscher Hersteller, Qualität ist ein Muss und so weiter. Nachhaltigkeitsanforderungen zu erfüllen in der Lieferkette ist nice to have, aber brauche ich nicht. Also man muss das eben begreifen als integralen Bestandteil von der Produktentwicklung oder von der Produktion und Vertrieb von Produkten. Und ich denke, wenn man das so auffasst, dann weiß man, dass es Anstrengungen und Ressourcen braucht, aber dass es eigentlich notwendig ist. Wir kommen halt von einer Zeit, wo das nicht notwendig war, ja. Wo eigentlich wir die externen Kosten, sage ich mal, abgewälzt haben, was jetzt zum Beispiel Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung und so weiter anbelangt, auf Länder in Asien. Wir wissen es ja. Und wir haben die Verantwortung als deutsche Unternehmen, dort unseren Beitrag zu leisten, dass diese Impacts, sage ich mal, minimiert werden. Ich finde das normal. Und 2014, wenn ich das sagen darf, wurde das Textilbündnis in Deutschland initiiert und gegründet. Wir haben jetzt 2023, 9 Jahre später, oder vielleicht ist es auch schon 10 Jahre, Textilbündnis, Freiwilligkeit. Und es hat sich auch noch nicht so wahnsinnig viel getan. Also es kommt auch nicht von heute auf morgen, sondern man hat einen langen Vorlauf gehabt, basierend auf Freiwilligkeit. Manche haben den genutzt, aber viele andere haben den auch nicht genutzt. Und irgendwann geht es dann nur noch über Regulatorik und der Zeitpunkt war jetzt schon gekommen. Und denke, das entspricht unserer Verantwortung, ja.
Apropos Regulatorik, auch von der EU soll es ja bald Vorgaben zu Nachhaltigkeit in der Lieferkette geben. Was bedeutet das für VD?
Wir haben ja schon in Deutschland ein Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz seit 1,5 Jahren. Wir sind in der Diskussion um diesen europäischen Standard, der jetzt vorbereitet wird und der tendenziell strenger sein soll und wird wie der deutsche Standard, was wir begrüßen. Und warum begrüßen wir das? Weil wir denken, grundsätzlich ist es absolut notwendig, wenn sich ein Unternehmen als nachhaltig bezeichnet, dass es dann auch die Verantwortung für die Lieferkette übernimmt in seinem Einflussbereich. Und dort auch dafür sorgt, dass eine Transparenz da ist. Also was passiert da? Wie werden die Leute bezahlt? Werden die ILO-Kernarbeitsnormen eingehalten? Werden Umweltvorschriften eingehalten etc. etc.? Und da entsprechende Managementsysteme dann da sind im Unternehmen, die das dann sicherstellen, das muss eigentlich normal sein und das halten wir auch für normal, wenngleich es bisher nicht gesetzlich verpflichtend war. Wir haben auch im sozialen Bereich, sage ich mal, sehr viel freiwillig unternommen, indem wir zum Beispiel mit der Fairware Foundation zusammenarbeiten, einer Third-Party-Multi-Stakeholder-Organisation, die seit über 10 Jahren Audits in allen unseren Produktionsstätten durchführt. Also wir lassen uns da auditieren von einer ganz strengen Organisation, bekanntermaßen strengen und seriösen Organisation, und haben in den letzten gut 10 Jahren jede Menge Ressourcen da reingesteckt, um unsere Lieferkette, sage ich mal, sozial und ökologisch sauber aufzustellen. Und von daher finden wir das gut, dass es jetzt eine gesetzliche Verpflichtung gibt, weil uns kostet es wahnsinnig viel Geld und wir müssen es eigentlich gar nicht machen. Und wenn es jetzt die anderen machen müssen, dann sorgt es für eine größere, sage ich mal, Wettbewerbsgleichheit. Und das ist natürlich in unserem Sinne, weil bisher ist sie nicht gegeben, zumindest nicht regulatorisch.
Aber wenn jetzt alle nachhaltig werden müssen, verliert VD dann nicht irgendwo sein Alleinstellungsmerkmal, seinen Unique Selling Point?
Das habe ich auch schon mal gehört, ja. Das also bisher ist er uns noch nie verloren gegangen, und weil es gibt immer noch so viele Aufgaben, ich habe ja ein paar gesagt, wo wir dran sind, man kann sich USPs weiterhin schaffen im Thema Nachhaltigkeit, da wird uns die USPs nicht ausgehen. Also da habe ich keine Bedenken mehr mittlerweile, weil das haben wir schon nach 5 Jahren gesagt, was machen wir nach 5 Jahren, wenn wir alles im Kasten haben, sozusagen die Nachhaltigkeit, und dann was machen wir dann? Nee, es kommen immer wieder neue Themen, neue Herausforderungen, ich habe genannt, also ich habe da keine Bedenken.
Eine wichtige Facette der Nachhaltigkeit ist natürlich die Reduktion des weltweiten CO2-Ausstoßes. Und dazu gibt es Neuigkeiten. Konkret und kompakt. So funktioniert der CO2-Ausgleich. Bis 2050 möchte die Europäische Union klimaneutral werden. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die EU mit dem Fit for 55-Programm ein Maßnahmenpaket geschnürt. Bestehende Vorschriften werden überarbeitet und verschärft und durch neue Gesetze ergänzt. Einer dieser neuen Bausteine ist der sogenannte CO2-Grenzausgleichsmechanismus, kurz CBAM. Die Idee dahinter ist einfach. Innerhalb der EU gibt es bereits einen CO2-Preis, der über den europäischen Emissionshandel abgebildet wird. Jetzt führt die EU auch einen CO2-Preis für Importe ein. Das soll zum einen Carbon Leakage verhindern, also die Verlagerung von Produktionsstätten aus der EU in andere Länder, in denen weniger strenge Klimaschutzgesetze gelten. Zum anderen sollen Produzenten außerhalb der EU motiviert werden, ihre Produktionsprozesse nachhaltiger zu gestalten. Denn für klimafreundliche Produkte gibt es bei der Einfuhr einen Rabatt. Gilt der CBAM für alle Produkte? Nein. Die Regelung umfasst nur bestimmte Produktgruppen. Eisen und Stahl, Zement, Aluminium, Düngemittel und Wasserstoff. Die Umsetzung ist komplex und in verschiedenen Schritten geplant. Ab 1. Oktober 2023 gelten erst einmal nur Berichtspflichten. Unternehmen müssen Angaben zu ihren Einfuhren in die EU machen. Was wurde eingeführt und in welcher Menge? Außerdem, und das ist neu, müssen Importeure angeben, welche Emissionen bei der Herstellung der Waren entstanden sind. Ab 1. Januar 2026 gilt der CBAM dann vollständig. Nur noch zugelassene CBAM-Anmelder dürfen die betroffenen Waren importieren und diese Importe kosten Geld. Denn die Einfuhr ist nur noch mit CO2-Zertifikaten erlaubt. Einmal jährlich wird abgerechnet, das erste Mal Ende Mai 2027. Dann gleicht die EU-Kommission ab, ob Importeure ausreichend Zertifikate für ihre eingeführten Waren erworben haben. Wer zu wenige auf seinem CBAM-Konto hat, muss Strafe zahlen. Wie viel kosten die CBAM-Zertifikate? Das hängt vom EU-Emissionshandel ab, denn die Preise sind aneinander gekoppelt. Unternehmen, die innerhalb der EU produzieren, erwerben im Rahmen des Emissionshandels CO2-Zertifikate über eine Auktionsplattform. Der Preis der CBAM-Zertifikate entspricht dem durchschnittlichen Wochenpreis der CO2-Zertifikate. Bei der Umsetzung sind noch viele Fragen offen. Dennoch sollten Unternehmen schon jetzt tätig werden und sich auf den CBAM vorbereiten, denn ab 1. Oktober 2023 beginnt die Übergangsphase. Unternehmen sollten prüfen, ob ihr Produktportfolio vom CBAM betroffene Waren umfasst. Mittel- bis langfristig kann der CBAM Auswirkungen auf die Lieferkette haben. Wer zahlt den CO2-Preis entlang der Lieferkette? Können Lieferanten ihre zusätzlichen Kosten an ihre Kunden weitergeben? Müssen Verträge geändert werden? Macht es Sinn, Lieferanten zu wechseln, weil andere Anbieter klimafreundlicher produzieren? All diese Fragen müssen Firmen individuell für sich beantworten. Mehr Aufwand für Unternehmen bedeutet es in jedem Fall. Wenn das System funktioniert, wie gedacht, wird es einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Von Jan Lorch haben wir ja schon gehört, wie ein Unternehmen nachhaltig wirtschaften kann. Jetzt geht es darum, welche Rolle Nachhaltigkeit im Exportgeschäft spielt und wie Firmen beim Export nachhaltiger Güter unterstützt werden. Uwe Fitschen von Euler Hermes weiß Bescheid. Hallo Herr Fitschen, stellen Sie sich doch bitte einmal kurz vor.
Sehr gerne. Uwe Fitschen mein Name. Ich arbeite bei Euler Hermes und wir sind als sogenannte Mandatare des Bundes durch die Bundesrepublik Deutschland beauftragt, uns um zwei Instrumente der Außenwirtschaftsförderung zu kümmern. Das sind zum einen die Exportkreditgarantien und zum anderen die ungebundenen Finanzkredite. Da geht es um Rohstoffimporte nach Deutschland, während es bei den Exportkreditgarantien insbesondere um die Absicherung von Lieferungen und Leistungen, also Exporten, ins Ausland geht. Und ich leite in diesem Bereich das Department Sustainability und mein Team und ich, wir sind hauptsächlich eben für die sogenannte Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsprüfung der bei uns dann beantragten Geschäfte zuständig.
Wie helfen Sie denn deutschen Unternehmen konkret?
Also generell ist ja tatsächlich das Instrument der Exportkreditgarantien, auch Schlagwort Hermes-Deckung, eins der zentralen Außenwirtschaftsförderinstrumente und damit eine Hilfe des Bundes. Ne? Also durch dieses Instrument werden Exporteure gegen wirtschaftliche und politisch bedingte Forderungsausfälle abgesichert, die die Exporteure auf dem privaten Versicherungsmarkt eben nicht absichern können, aufgrund von zu hohen Risiken, zu langen Kreditlaufzeiten, problematischen Ländern. Und dementsprechend ist das ganze Instrument im Prinzip eine Hilfe für die deutsche Exportwirtschaft. Gleiches gilt für die Finanzierung der Geschäfte dann bei den Banken. Darüber hinaus, wenn wir jetzt mal in die Richtung Beratung gehen, hätte ich gesagt, also wie können sich Unternehmen Hilfestellung suchen? Wie können sie sich beraten lassen bei uns? Da ist sicherlich als erste Hilfestellung immer unsere Internetseite exportkreditgarantien.de oder auch der bestehende YouTube-Kanal LinkedIn eine gute erste Infoquelle. Aber dann gibt es insbesondere eben auch in verschiedenen Regionen Deutschlands Firmenberater, die da immer bereit sind, Hilfestellung zu leisten, das Instrument, was durchaus komplex sein kann, zu erklären, Möglichkeiten zu erläutern, wie eben die Exportwirtschaft unterstützt werden kann durch diese Instrumente bei ihrem Auslandsgeschäft.
Mit Ihren USM-Prüfungen, also den Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsprüfungen, sind Sie ja mittendrin im Thema Nachhaltigkeit. Könnten Sie uns kurz erklären, was genau Nachhaltigkeit ist?
Ja, das ist ein Thema, was wir, glaube ich, über 5 Stunden diskutieren könnten, weil es einfach unendlich viele Definitionen gibt zu der Thematik, zu dem Begriff Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung, wie auch immer man es nennen will. Also ich versuche es mal ein bisschen wissenschaftlich, was ich so aus dem Studium damals mitgenommen habe, ist schon ein bisschen her. Der Begriff stammt, und ich finde, das macht es eigentlich immer ganz gut deutlich, ursprünglich aus der Forstwirtschaft, wo es nämlich heißt und natürlich sehr sinnvoll ist, nicht mehr Holz oder Bäume zu fällen, als nachwachsen können. Dementsprechend wurde dieser Begriff dann über die Jahre angepasst. Wie gesagt, es gibt ganz viele Definitionen, aber ich finde, was es eigentlich am deutlichsten macht, dann ist quasi die Bedürfnisse der Gegenwart zu befriedigen, ohne dass die Bedürfnisse, die Möglichkeiten zukünftiger Generationen eingeschränkt werden oder dass die dann nicht mehr gewährleistet sind. Ich finde, beim Begriff Nachhaltigkeit sollte auch tatsächlich immer noch mal der Bund-Land-Bericht zitiert werden, der ja 3 Dimensionen, und das ist, finde ich, das Entscheidende dann nochmal, von Nachhaltigkeit beinhaltet, also die ökologische, soziale und auch ökonomische Dimension oder Entwicklung. Und ich finde tatsächlich, wo man das ganz gut nachvollziehen kann, mittlerweile sind die 17 Sustainability Development Goals der Vereinten Nationen. Also die SDGs als Abkürzung der Vereinten Nationen, die finde ich stellen ganz gut dar, wie breit das Thema Nachhaltigkeit eigentlich auch wirklich ist und wie vielfältig die Dimensionen da abgebildet werden.
Und welche Rolle spielt jetzt Nachhaltigkeit bei den Exportkreditgarantien von Euler Hermes? Was sind eigentlich genau nachhaltige Exporte?
Ist tatsächlich eine Entwicklung, die gerade sehr stark diskutiert wird. Bislang war es im Prinzip so, dafür gab es auf OECD-Ebene eine Regelung. Das war das sogenannte Sektorenabkommen, das CCSU, das Climate Change Sector Understanding. Und da waren insbesondere eben Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien und zur Anpassung an den Klimawandel und Wasserprojekte enthalten. Und da konnte man dann klar sagen, dafür gab es dann beispielsweise auch Anreize über in Form von längeren Kreditlaufzeiten, die absicherbar waren oder immer noch sind, sodass das eigentlich immer so das Schlagwort für nachhaltige Exporte waren. Erneuerbare Energien, Projekte zur Anpassung an den Klimawandel und Wasserprojekte, also Wasserversorgung, Kläranlagen, ähnliche Themen. Das wird deutlich mehr jetzt. Das CCSU, dieses Abkommen auf OECD-Ebene, wurde jetzt gerade überarbeitet, sodass tatsächlich jetzt auch weitere besonders klimafreundliche Technologien aufgenommen wurden. Also der Fokus ist nach wie vor das Thema Klima, aber da geht es jetzt eben auch um die Produktion von Wasserstoff oder um klimafreundlichen Transport. Also auch dafür gibt es jetzt eben gerade ganz frisch überarbeitet Anfang des Jahres besonders vergünstigte Deckungskonditionen über längere Kreditlaufzeiten, sodass das tatsächlich, also die Frage, wie wird es unterstützt und was sind eigentlich nachhaltige Exporte, glaube ich, ganz gut beantwortet.
Komme ich denn leichter an eine Absicherung, wenn ich beispielsweise Gesundheitstechnik, Wasserversorgungstechnik oder Solarmodule exportiere?
Einfacher ist so eine Sache, weil wir tatsächlich einen Gleichbehandlungsgrundsatz haben und dementsprechend ist zwei Grundlagen geben muss für die Übernahme einer Exportkreditgarantie. Das ist zum einen die sogenannte Förderungswürdigkeit. Also das sind Exportgeschäfte, die dem Fördergedanken der Bundesrepublik Deutschland Rechnung tragen. Und das bezieht sich auf unterschiedlichste Punkte. Das kann die Warenart sein, das kann die USM-Prüfung sein, die Korruptionsprüfung sein, aber auch das Bestellerland. Wer ist eigentlich Vertragspartei? Solche Themen. Und dann ist tatsächlich noch ein ganz wichtiger Punkt auch immer eine, also es nennt sich risikomäßige Vertretbarkeit. Da geht es eben darum, dass die Aussicht auf einen schadenfreien Verlauf des Geschäfts, also dass nicht eben das Geschäft in den Schaden geht und dann Steuergelder fließen müssen, dass das ausreichend gewährleistet ist. Also die ökonomische risikomäßige Vertretbarkeit muss eben auch gegeben sein. Und das gilt im Prinzip für alle Sektoren.
Worauf müssen Unternehmen aus Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtssicht ganz besonders achten, wenn sie eine Exportkreditgarantie haben wollen?
Ich glaube, da ist ganz, ganz wichtig, dass sich ein potenzieller Exporteur bewusst sein muss, dass wir in bestimmten Fallkonstellationen eben eine doch recht umfangreiche Prüfung dieser Aspekte durchführen müssen und dass der Fokus da eben nicht nur der deutsche Export ist, sondern vielmehr das Projekt vor Ort. Das heißt, wir brauchen Informationen von dem Exporteur, von der Bank zu dem Projekt vor Ort, die er oder das Unternehmen dann natürlich von seinem potenziellen Kunden auch beschaffen muss.
Haben Sie denn auch Mitarbeiter, die die Nachhaltigkeit der Produktion vor Ort bewerten?
Wir haben sogenannte Finanzierungsexperten in drei Locations weltweit. Die sind jetzt aber nicht für klassische Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsthemen zuständig, sondern die sind eher beratend tätig für die Kunden vor Ort, also die Kunden der deutschen Exportwirtschaft, oder begleiten dann auch deutsche Exporteure oder die Banken bei Kundengesprächen und ähnliches. Was wir aber von meinem Team aus machen, ist tatsächlich, dass wir bei komplexen Projekten mit deutlich höheren Risiken als so der Durchschnitt, dass wir selber vor Ort fahren. Das läuft bei uns unter dem Begriff Standortbesuche. Das heißt, wir sind vor Ort, gucken uns, wenn es denn schon Anlagen gibt, die man sich anschauen kann, gucken uns die Anlagen an, sprechen mit den zuständigen Personen, sprechen mit Behörden, sprechen aber auch mit Betroffenen, treffen in manchen Fällen Vertreter der deutschen Botschaft oder der Konsulate vor Ort, um da nochmal Informationen zu bekommen, treffen zum Teil NGOs vor Ort, um da einfach ein viel besseres Bild nochmal zu bekommen von den Risiken, die wir zu bewerten haben, als wir das von Hamburg aus, vom Schreibtisch aus machen können. Aber wie gesagt, das machen wir nicht standardmäßig bei jedem Antrag, den wir prüfen, sondern da liegt der Fokus schon auf den großen, komplexen Projekten mit potenziell erheblichen Umwelt-, Sozial- oder Menschenrechtsrisiken.
Ist es aus Ihrer Sicht überhaupt möglich, Außenhandel nachhaltig zu gestalten?
Finde ich nicht ganz einfach zu beantworten, da dann natürlich wieder so ein bisschen die Thematik auch reinkommt, wie definiert man Nachhaltigkeit? Ich glaube, das haben wir so ein bisschen angeschnitten ganz am Anfang. Und man muss so ehrlich sein und sagen, dass also der Schwerpunkt der Arbeit meines Teams, diese Umwelt-, Sozial-, Menschenrechtsprüfung, tatsächlich eher auf der Vermeidung, Minimierung und dann Wiederherstellung und, wenn es nicht anders geht, auch dem Ausgleich von Auswirkungen geht. Wenn man aber auf der anderen Seite, und da komme ich dann wieder zu den SDGs der Vereinten Nationen, wenn man auf die blickt und die mal heranzieht und schaut, wie passt der Außenhandel denn da eigentlich rein, bin ich schon der Ansicht, dass Außenhandel nachhaltig sein kann, da ich zumindest so aus meiner tagtäglichen Praxis schon erlebe, dass deutscher Export nach wie vor beispielsweise zu den effizientesten und sichersten, also von einem Arbeitssicherheitsaspekt, Technologien weltweit gehören. Und das ist ja erstmal eine sehr gute Grundvoraussetzung, um Nachhaltigkeit auch in anderen Ländern voranzutreiben, sicherlich. Die Risiken, wie gesagt, sind da, prüfen wir, dürfen nicht ausgeblendet werden. Aber ich glaube, so das Grundkonstrukt kann durchaus dazu beitragen, zu einer nachhaltigen Entwicklung weltweit beizutragen.
Wie stehen denn deutsche Exporte im internationalen Vergleich da? Arbeiten wir nachhaltiger als die anderen?
Also ich glaube schon, und da muss ich jetzt nicht rot werden, ich glaube schon, dass es immer noch so ist, dass deutsche Exporte, also vielfach zumindest, nach wie vor sehr hohen technischen Anforderungen genügen und daher auch in Bezug auf Umwelt-, Sozial-, Menschenrechtsaspekte, also die reinen Exporte, schon zu den Top-Performern weltweit gehören.
Gibt es Länder, in denen die Anforderungen noch strenger sind als in der EU?
Ich glaube, generell sind EU-Standards schon mal recht streng. Wobei man tatsächlich sagen muss, dass für die Instrumente und für unsere Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsprüfung die EU-Standards zumindest keinen ganz unmittelbaren Einfluss haben. Sondern wir sind in der OECD organisiert, also der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und da sind ja nicht nur EU-Länder drin, sondern eben auch Japan, Korea, die USA, unsere Freunde aus UK. Und dementsprechend hat man sich eben darauf verständigt, dass alle Exportkreditagenturen, so wie wir eine sind, der OECD-Länder einheitliche Verfahren anwenden, die auch fortlaufend überarbeitet und verbessert werden, weil ja nicht nur die deutschen Exporte oder die jeweiligen Exporte im Fokus stehen, sondern dann das Projekt eben im Ausland. Und wenn wir jetzt über die Nachhaltigkeitsaspekte aus Umwelt-, Sozial-, Menschenrechtssicht sprechen, sind das vor allem die sogenannten OECD Common Approaches, die eben ein einheitliches Prüfverfahren für diese USM-Prüfung sicherstellen sollen. Und da kann man, glaube ich, sagen, dass diese Guideline, die OECD Common Approaches, da ist ganz wichtig, die verweist als Prüfstandards wiederum auf die Weltbankstandards. Die sind recht streng, kann man, glaube ich, sagen. Zusammenfassend, es gibt sicherlich Richtlinien, die zum Teil strenger sind als die EU. Das ist bei den internationalen Standards der Weltbankgruppe zum Teil so. Zum Teil sicherlich sind sie auch ein bisschen weniger streng. Aber durch die nationale Gesetzgebung haben wir da eben so eine Doppelabsicherung von Einhaltung von Vorgaben drin in dem System.
Ich hoffe, Sie konnten aus der Folge viele nachhaltige Informationen mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Ihr Feedback, Ihre Anregungen und Fragen. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie in den Shownotes. Wir sind gerne für Sie da, auch online unter www.gtai.de. In der nächsten Folge sprechen wir über interkulturelle Kompetenz. Wie gelingen Geschäfte im Ausland und worauf muss man achten? Denn da gibt es viele Fettnäpfchen, die einem das internationale Geschäft vermiesen können. In diesem Sinne, wir hören uns.